Was wäre, wenn an der Spitze von Unternehmen unsere Großmütter die Chefs wären? Das ist jetzt ein Szenario zugegeben, das klingt erstmal ungewohnt, aber wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, welche Fähigkeiten Führungskräfte von heute brauchen, ja, dann kommen einem bei genauerem Hinsehen doch auch irgendwie ältere Generationen in den Sinn. Und überhaupt gar nicht, weil die alles besser gemacht haben, sondern weil sie wichtige Werte und auch wichtige Einstellungen hatten, die in Unternehmen von heute ja möglicherweise hilfreich sein können. Ich möchte mal heute in dieser Folge darüber nachdenken, wie diese eher, sag mal, traditionellen Prinzipien auch eine Hilfestellung sein können für Führungskräfte von heute. Und mein Gast, das wird euch jetzt nicht wundern, der hat passend dazu ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Oma wäre ein verdammt guter CEO. Und er hat darin mal Regeln gesammelt, wie das so in der modernen Businesswelt ganz konkret aussehen kann und natürlich auch funktionieren kann. Denn am Ende wollen ja alle natürlich auch erfolgreich sein. Und ihr werdet es gleich erleben. Er ist jemand, der Menschen nicht nur motivieren kann, er kann sie auch begeistern. Und das macht er mit seiner Art, das macht er mit seiner Euphorie für die Themen, über die er spricht. Und das macht er, aufpassen, mit seiner Stimme. Die ist, das ist ja so meine Theorie, auch dafür verantwortlich, dass das Radiohören auf Antenne Bayern so wohltuend ist. Ja, da ist er seit vielen Jahren ist er Moderator und führt da ganz charmant durch das Programm. Und zu diesem, will mal sagen, Sprechberuf passt natürlich auch die Kommunikation. Da hat er seit mehreren Jahrzehnten auch Erfahrung als Kommunikationstrainer. Und weil ich ihn natürlich auch auf den sozialen Medien und auch in Präsenz verfolge und schaue, was er immer wieder Neues macht, entdecke ich da ein Thema, über das ich heute auch mit ihm sprechen möchte, das ihn beschäftigt und das er lehrt. Das ist das Thema Positive Leadership. Ihr merkt schon, es gibt viel, worüber wir sprechen können. Deshalb bin ich heute sehr gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Herzlich willkommen, Paul Johannes Baumgartner.
Ja, wie viel Zeit haben wir? Hallo, liebe Hanna.
Hallo, lieber Paul, grüß dich. Du, dein Buch, ich heb's hier gerade mal in die Kamera. Auf YouTube kann man sehen, im Podcast sage ich euch, es heißt Oma wäre ein verdammt guter CEO. Und es liegt hier bei uns jetzt schon seit einigen Wochen auf dem Wohnzimmertisch, weil ich das natürlich mit großem Interesse gelesen habe. Und meine Tochter hat die Tage gefragt, was denn diese Begrifflichkeit des CEO heißt. Ne? Und mir war am Anfang gar nicht klar, dass es sich um eine Abkürzung handelt. Deswegen möchte ich das an der Stelle aufklären, weil wir natürlich ja nicht nur Hörerinnen und Hörer haben, die jetzt da komplett im Fachlichen auch mit drin sind, sondern vielleicht auch Menschen, die sich einfach auch für neue Themen interessieren. Und deswegen an der Stelle der CEO, der Chief Executive Officer, das ist nicht nur irgendeine Führungskraft im Unternehmen, sondern das ist die an der Spitze des Unternehmens. Ja, also je nach Rechtsform kann das ein Geschäftsführer sein, ein Vorstandsvorsitzender. Also jemand, der sozusagen die Geschäfte managt. Und in dem Zusammenhang, lieber Paul, meine erste Frage. Du sprichst ja von der Oma, von der Großmutter. Meinst du damit eine Generation oder ist ein spezifisches Geschlecht gemeint? Sag nichts Falsches.
Ja, genau. Also es ist ein Mindset. Es ist Mindset ist ja abgegriffen. Es geht um eine Einstellung, um eine Haltung. Also zum einen, Punkt Nummer eins, unsere Großeltern haben teilweise zwei Weltkriege überstanden, sind dabei weitestgehend stabil geblieben und haben dafür gesorgt, dass die Gesellschaft, also der Familienverbund, zusammengehalten wurde. Und das ist ja eine Leistung und ein Verbund ist ja auch, und da ist der Transfer eben zum CEO oder zum Unternehmertum. Eine Gesellschaft ist ja auch ein Team, eine Gesellschaft ist eine Abteilung, eine Gesellschaft ist auch ein Unternehmen. Und was wir gemacht haben in dem Buch, der Holger Mandl, mein Mitautor und ich, wir sind hergegangen, haben Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise alte Redewendungen genommen und haben die eben mit modernen Leadership-Methoden verknüpft und herausgekommen ist dabei eben, Oma wäre ein verdammt guter CEO, 10 handfeste Regeln für Führungskräfte.
Diese Fähigkeiten, die unsere Großeltern, ich sage jetzt einfach mal Großeltern, ob das dann die Oma, der Opa, diese Generation hatte, das hängt schon auch mit der Zeit zusammen, in der die groß geworden sind wahrscheinlich, oder?
Definitiv, aber um die Zukunft zu verstehen, sage ich immer gerne, sollten wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Also so Regel Nummer eins in dem Buch lautet ja auf Regen folgt immer Sonnenschein und da geht es um Optimismus. Optimismus war vor 100, vor 1000, vielleicht sogar vor 100.000 Jahren auch schon ein wichtiges Thema. Optimismus ist gerade in der jetzigen Zeit ein Thema und auch in der Zukunft in den nächsten 100 oder in den nächsten 1000 Jahren ja auch ein Thema. Also was wäre denn die Alternative zum Optimismus? Egal ob im Berufsleben oder im Privatleben. Und ich bin letztes Mal in einem Podcast gefragt worden, ja, aber wenn wir über Optimismus sprechen, dann müssen wir aktuell schon auch, dann müssen wir schon auch über den toxischen Optimismus sprechen und dann habe ich eine kurze Pause gemacht und habe gesagt, also worüber ich mir aktuell am allerwenigsten Sorgen mache, ist über den toxischen Optimismus, sondern ich komme viel rum momentan, quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und worüber wir uns Gedanken machen sollten oder wo wir mal hingucken sollten, den Scheinwerfer darauf richten sollten, wäre eher über den toxischen Pessimismus. Also was wir momentan definitiv wieder mehr brauchen, sind mehr Propheten des Optimismus, denn Propheten des Pessimismus. Davon haben wir, ich will nicht schwarz malen, aber es ist einfach ein Erfahrungsbericht, davon haben wir momentan genug.
Es ist spannend, es erinnert mich gerade an eine Einheit meiner Trainings, wenn ich das Thema Respekt bei Führungskräften und in Unternehmen lehre und erarbeite, ist auch das Thema Lob und Anerkennung oftmals mit dabei. Und bei dem Thema Lob, wenn ich das so als sozusagen einführe in das Thema, dann kommt häufig der Hinweis, ah, wir haben genug von Wertschätzung, Anerkennung, von Loben, immer nur diese Lobeshymnen. Und mein Gedanke manchmal, also je nach Gruppe, manchmal spreche ich es aus, manchmal halte ich mich zurück, denke ich mir, also die Gefahr, dass jetzt hier zu viel gelobt wird, die ist mir jetzt noch nicht so schlüssig. Also die sehe ich nicht. Ja. Also dann doch
Absolut
lieber,
richtig.
ja.
Und quer durch alle Studien, die gemacht werden, wenn Mitarbeiter befragt werden, gab wieder eine große weltweite Umfrage unter 388.000 Angestellten. Was ist euch wichtig? Platz 1, immer Wertschätzung sehen, gesehen werden. Und da hält die positive Psychologie übrigens oder Positive Leadership hält da eine wunderbare Positivitätsratio für uns parat. Barbara Fredrickson, eine große Psychologin, spricht von 3:1, also dreimal so viele positive Emotionen wie auf der anderen Seite eben negative Emotionen. Oder Kim Cameron oder John Gottman, der mal untersucht hat, warum manche Ehepaare ewig zusammen sind und sich immer noch gut verstehen, hat herausgefunden, dass die eben den Scheinwerfer mehr auf das Positive richten, ohne das Negative auszublenden. John Gottman spricht von der 5:1-Ratio, also im Unternehmenskontext fünfmal so viel Lob, positives Feedback gehört werden, gesehen werden, wie auf der anderen Seite Kritik und Fehlerbenennung. Und was ganz, ganz wichtig ist bei so einer 3:1 oder 5:1 Ratio, die lautet nicht 3:0 und auch nicht 5:0. Also auch das Negative, das weniger Angenehme muss angesprochen werden. Also wenn ich jetzt ein Busunternehmen hätte und oder ein LKW-Unternehmen hätte und mein Fahrer bringt partout den fünften Gang nicht rein, da muss ich das ansprechen und muss ihn vielleicht auch dahingehend trainieren, dass er den fünften Gang im LKW oder im Bus eben auch reinbekommt.
Ich überlege gerade, wenn ich an meine Großeltern denke und an die Omas, ist das etwas, das die so verinnerlicht hatten? Also so dieses auch Anerkennung aussprechen, loben, so diese Positivität, nicht nur im Mindset, weißt du, sondern also nicht nur den Optimismus in der Lebenseinstellung, sondern auch hin zu Menschen, dieses jemanden sehen.
Ich weiß es nicht, das ist sehr individuell natürlich. Man müsste wirklich die eigenen Großeltern, wenn man doch das Privileg hat, sie fragen zu können, fragen. Ich glaube, dass viel der Not geschuldet war. Ich glaube, dass viel Zweckoptimismus auch oder realistischer oder vielleicht auch wütender Optimismus, wie es Tristan Hawkes, einer der Söhne von Zukunftsforscher Matthias Hawkes genannt hat. Ich glaube, er hat vom wütenden Optimismus gesprochen. Manchmal muss man eben auch sagen, es bringt jetzt nicht. Es bringt uns jetzt nicht weiter, in Trübsal zu verfallen. Es bringt uns jetzt nicht weiter zu jammern. Jetzt den Stier bei den Hörnern packen, gerade wenn große Veränderungen anstehen oder wenn die Stimmung mal nicht so gut ist und man dafür sorgen soll, dass die Stimmung wieder besser wird in Unternehmen, in Abteilungen. Jetzt den Stier bei den Hörnern packen, jetzt vielleicht auch antizipieren, wo könnte die Reise denn hingehen? Weil optimistische Menschen wissen, der Sprung ins kalte Wasser fühlt sich nicht wärmer an, wenn man später springt.
Ja, also diese Wut und diese Unzufriedenheit und vielleicht auch die Intoleranz eines aktuellen Zustandes, das ist ja gar nicht zwingend immer etwas Schlechtes. Ne? Wir verbinden diese in Anführungszeichen negativen Emotionen immer mit etwas, das nicht sein darf. Aber ich glaube, nur wenn es Intoleranz gibt in Bezug auf einen Status quo, was auch immer das Thema ist, nur dann kann ja Veränderung möglich werden.
Absolut richtig. Also Schmerzimpuls bedeutet Chance zur Heilung, sagt man auch gerne. Und ich glaube, auch jeder, der sich mit Psychologie beschäftigt, ob studiert oder nicht, der weiß einfach, dass auch die negativen Emotionen wichtig sind, dass man im ersten Schritt eine Akzeptanz aufbauen muss. Okay, sie sind da. Okay, ich sehe dich. Okay, komm her, negative Emotionen, was kann ich denn heute mit dir gemeinsam anstellen? Und das ist schon wichtig. Das ist aber auch evolutionär bedingt. Also positive Emotionen verstärken das Wohlbefinden, sagt man, und negative Emotionen sichern das Überleben. Und überleben wollen wir alle.
Es erinnert mich ein bisschen, oder vielleicht hängt es auch zusammen mit deiner Regel Nummer 4. Da sagst du sprichst von der Redewendung, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ist vielleicht die Umkehr davon, weil es ja darum dann geht, welches Verhalten ich selbst nicht als gut befinde, oder?
Ja, da geht es ums Thema Wertschätzung ganz stark in diesem Kapitel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also jeder will gesehen werden in seiner Person mit seinen Stärken, die man mitbringt und auch der einen oder anderen Schwäche, die man vielleicht auch mitbringt. Also dass man solche Schwächen auch akzeptiert. Jeder will natürlich auch gesehen werden mit der Leistung, die man mitbringt und schon auch Feedback bekommen, wenn man sagt, so die klassische goldene Feedback-Regel, das ist noch nicht so, wie wir es brauchen, weil das implementiert also schon, es ist bereits was Gutes da, aber wir sind halt noch nicht so gut, wie es sein könnte. Und da geht es in dieser Regel eben um Wertschätzung. Und das Schöne ist auch, um im Leadership-Kontext, Oma wäre ein verdammt guter CEO, um im Leadership-Kontext zu bleiben. Ich kenne jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Führungskräfte, die sagen, ihnen selber ist Wertschätzung egal. Ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele Führungskräfte, die sagen, ich will gar nicht, dass meine Leistung gesehen wird oder dass ich mit meinen Stärken oder auch mit meinen Schwächen gesehen werde. Und das meinen wir mit, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also ich persönlich kenne jetzt keine einzige Führungskraft, die rein den altruistischen Ansatz verfolgt.
Wobei es ja eine Verhaltensregel ist, eine, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, eine passive, also im Sinne von, was ich nicht tun soll. Also das, was mir nicht zugestoßen soll, das soll auch keinem anderen zustoßen. Ich frage deshalb, Paul, weil ich eine Umkehr von dieser Regel immer wieder höre und mit der tue ich mich schwer. Die geht dann nämlich so, dass man sagt, ich behandle andere Menschen so, wie ich selbst gerne behandelt werden möchte. So, und jetzt nickst du, ich weiß nicht, worauf dein Nicken zurückzuführen ist, aber ich tue mich damit schwer, weil dann behandle ich ja andere Menschen so, wie es für mich passen würde und nicht, wie es für mein Gegenüber passt. Verstehst du, was ich meine? Wir sind bei dem Thema Respekt. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Bei dem Gedanken drin zu sagen, wie gelingt es uns, oder das ist unsere Arbeitsfrage, sage ich mal, wie gelingt es uns, dass mein Gegenüber sich gesehen fühlt? Ja, weil respicere aus dem Lateinischen heißt jemanden sehen. Also wie schaffe ich es, dass jemand sich gesehen fühlt? Wenn ich den jetzt so behandle, wie es für mich passen würde in einer bestimmten Situation, dann kann es passieren, dass in der Kommunikation Missverständnisse passieren und dass ich auf Bedürfnisse eingehe, die ein Gegenüber gar nicht hat, die aber für mich in dem Moment und in der Situation wichtig wären.
Ich denke, beide Ansätze haben was und das eine tun, ohne das andere vielleicht zu lassen. Also vielleicht so als Idee mit dem hehren Ansatz, deswegen habe ich genickt, Hanna, mit dem hehren Ansatz reinzugehen, ich behandle andere Menschen so, wie ich behandelt werden möchte, aber nicht dann Punkt und fertig, sondern aber natürlich gehe ich auf die Bedürfnisse meines Gegenübers ein. Natürlich sehe ich das Gegenüber, natürlich versuche ich herauszufinden, was braucht der, was tut dem oder der gut. Und dann natürlich wieder bei sich selber anzufangen, kann ich es ihm geben und will ich es ihm geben? Aber ich glaube, das ist auch ähnlich wie in der Kommunikation allgemein. Kommunikation ist ja immer ein Ritt auf der Rasierklinge. Wenn wir gewisse Dinge nicht ausprobieren, werden wir nie wissen, ob sie funktionieren. Und es ist immer individuell.
Das ist eigentlich sowas. Ich will mal sagen, einfaches, was wir so wenig machen, dieses Ausprobieren, einfach mal zu sagen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie in der Situation, was das richtige Verhalten wäre und was mein Gegenüber jetzt braucht, aber einfach mal vielleicht zum einen ins Gespräch zu gehen und diese Frage zu stellen, was würde dir in dem Moment helfen, oder einfach auch unterschiedliche Dinge auszuprobieren, um so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, anstatt dann in den Rückzug zu gehen und vielleicht gar nichts zu tun.
Ja, ich bin kein allzu, also im Business-Kontext gesprochen, ich bin kein allzu großer Freund von die Führungskraft als Coach. Aber ich mache eine Ausnahme.
Ja.
Großzügig, ne? Ich mache eine Ausnahme. Nein, wenn es darum geht, wann sind Menschen in ihrem Element? Wann sind Menschen am stärksten? Wenn sie in ihren Stärken sind. Also wie bei den Pinguinen, ne? Wenn du die Pinguine unter Wasser siehst, ich Das ist sowas von elegant, 10-mal windschnittiger als ein Porsche. Die Wissenschaft hat sich irgendwann mal den Luxus erlaubt, herauszufinden, wenn mit einem Liter Sprit käme ein Pinguin über 2500 Kilometer weit, also sehr effizient. Unter Wasser sind die in ihrem Element. Das sieht wirklich, ich kann all unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, guckt euch das mal auf YouTube an. Aber guckt euch auch mal an, wenn die nicht im Wasser sind, wenn die an Land sind, da denkst du dir, hinter vorgehaltener Hand, weil es einfach süße Tiere sind, totale Fehlkonstruktion. Oder wenn du sie so rumspringen siehst, an Land total tollpatschig, würdest du sagen, ja, ich aus München würde sagen, ganz normaler Tag auf dem Oktoberfest. Also das ist alles andere als elegant. Und Menschen sind am besten in ihren Stärken, wenn sie in ihrem Element sind. Und jetzt kommt aber schon die Führungskraft als Coach auch, weil nämlich die Stärkenforschung besagt, Alex Lindley, Don Carter, 70% aller Menschen kennen ihre Stärken nicht. Also schlicht und ergreifend, 70% aller Menschen können ihre Stärken nicht benennen. Und wenn ich meine Stärke nicht benennen kann, kann ich sie nirgendwo einbringen. Also kann ich nicht aktiv dafür sorgen, dass ich in meinem Element bin. Und da wäre vielleicht so der ein oder andere Input nicht schlecht. Zum Beispiel von der Führungskraft sehen und gesehen werden, dass man sich hinsetzt und mal genau guckt. Wo ist er denn gut? Wo ist er denn im Flow? Was kann er denn überhaupt nicht? Hanna, wenn du mich vor eine Excel, ich werde in 1000 Jahren wahrscheinlich nie ein erotisches Verhältnis zu Excel-Listen aufbauen. Das heißt, du könntest mir 5 Trainings geben, Excel-Beginner, Excel-Fortgeschritten. Es würde nicht zur Exzellenz reichen. Und wenn wir Exzellenz haben wollen, brauchen wir Stärken. Punkt Nummer 2, einfach mal nachfragen als Führungskraft auch, was ist es denn? Und das ist eben die wunderschöne Stärkendefinition. Was ist es denn? Stärke ist etwas, was aus einem herausdrängt. Was man ausleben möchte und was einen Energie kostet, wenn man es zurückhalten muss. Also hingucken, wo bei euren Liebsten in eurer Umgebung, egal als Eltern, wenn man die Kinder beobachtet, was ist es, was aus denen herausdrängt, was die ausleben möchten und was ihnen Energie kostet, wenn sie es zurückhalten müssen? Oder eben auch im Unternehmenskontext. Was ist es bei Mitarbeitern oder bei den Mitarbeitern, was aus denen herausdrängt, was der Einzelne, das Individuum ausleben möchte und was ihm oder ihr Energie kostet, wenn sie es zurückhalten muss? Das ist eine wunderbare Stärkendefinition. Und als drittes natürlich, das ist immer noch gut, auch mal einen validen Stärkentest zu machen, einfach mal oder machen zu lassen, das in das Jahresgespräch oder besser in das Monatsgespräch. Ich finde, man sollte wesentlich öfter mit den Mitarbeitern reden als nur einmal im Jahr und das eben in das Mitarbeitergespräch mit reinnehmen, so die Ergebnisse eines Stärkentests. Wichtig ist eine hohe Reliabilität, also das soll einer sein, der eine hohe Zuverlässigkeit hat, dass nicht, wenn der Mitarbeiter am Freitag diesen Test macht, ein komplett anderes Ergebnis rauskommt, als wenn er den am Montag macht.
Ich finde das Schöne an diesen Stärkentest, mein Favorit ist der Clifton Strength Finder. Den habe ich
Der wird
vor
immer wieder genannt, genau.
unglaublich vielen Jahren mal gemacht. Und der hat mir eine ganz neue Perspektive eröffnet, nämlich, dass ich von diesem klassischen Stärkendenken rauskomme, so diese klassischen Stärken, die man halt kennt. Da ist jemand zielstrebig, da ist jemand mutig, so die typischen Tugenden vielleicht auch. Und ich habe durch diesen Test erfahren, dass es viel größere Nuancen gibt und dass man eine Persönlichkeit und einen Menschen auf noch ganz anderen Ebenen beschreiben kann. Also bei mir ist da zum Beispiel der Learner, der Activator, der Achiever, dann das Thema Individualism, also eine Fähigkeit zu sagen, ich kann auf Menschen individuell und je nachdem, was sie in dem Moment brauchen, eingehen. Oder der Learner, der dann besagt, ich kann neue Inhalte sehr schnell aufnehmen und kann die verarbeiten und kann die in einen Kontext oder in einen Zusammenhang stellen. Das sind so Stärken, wo man sagt, die sind jetzt keine Klassiker, die man irgendwo liest und wo man so ein paar Kreuzchen setzt, was auf einen zutrifft, sondern das ergibt nochmal so ganz neue Facetten und neues Kennenlernen von sich selbst auch.
Wenn man Hanna beim Sprechen so zusieht, wenn man sieht, wie ihre Augen leuchten, dann weiß man, du bist genau da, wo du bist, mit dem, was du machst. Du bist da genau richtig, weil du da in deinen Stärken bist.
Und das Spannende, Paul, ist ja, dass uns das dann leicht fällt, ne? Dass wir oftmals diese Stärken ja gar nicht erkennen, weil wir denken, ja, das mache ich ja ganz spielerisch oder jetzt in meinem Fall, ich schreibe einfach gerne Texte zum Beispiel für Social Media oder für andere Publikationen. Und das geht mir so leicht von der Hand und dann denkt man vielleicht, naja, das ist ja nichts Besonderes, ich muss mir da ja nicht besonders viel Mühe dafür geben. Aber da mal einen Blick drauf zu haben, was sind die Dinge, die so ganz spielerisch funktionieren?
Genau. Wo, oder die Frage auch, wo habe ich mich zum letzten Mal lebendig gefühlt? Oder die Frage auch, wann habe ich Zeit und Raum vergessen bei einer Tätigkeit? Also, dass du in diesen Flow kommst, diesen wunderschönen Zustand. wo die Herausforderung, bei dem die Herausforderung einer Aufgabe in einem guten Verhältnis zu deinen Skills steht, die du mitbringst. Also so eine Aufgabe darf uns leicht überfordern, nicht zu sehr überfordern, sonst sind wir eher demotiviert und frustriert, aber leicht überfordern. Und das ist halt dann, wenn die Musik plötzlich aufhört zu spielen, wenn du Raum und Zeit vergisst oder manchmal bei meinen Vorträgen, muss ich ganz ehrlich sagen, Hanna, ich kann dir manchmal nicht sagen, wo die letzten 90 Minuten geblieben sind. Und das ist doch ein sicheres Indiz dafür, dass ich offensichtlich das große Glück habe, etwas machen zu dürfen, ja, was mir leicht fällt, wo ich in meinen Stärken bin. Und das war zum Beispiel bei dieser Definition, bei dieser Stärkendefinition. Was ist es, was aus einem herausdrängt, was man ausleben möchte und was einen Energie kostet, wenn es zurückhalten muss? Gerade der dritte Aspekt, da hat es bei mir nochmal Klingen gemacht. Also was ist es, was mich Energie kostet, wenn ich es zurückhalten muss? Da ist mir bewusst geworden, ich könnte nie einen Vortrag halten, in dem nicht gelacht werden darf. Ich könnte nie einen reinen Fachvortrag halten. Ich würde implodieren. Ich könnte in meine 75 Sendungen, darf ich ja noch bei Antenne Bayern moderieren. Ich könnte keine Sendung moderieren, in der Humor nicht erwünscht ist. Ich würde implodieren oder explodieren. Es wäre einfach nicht meins, weil ich da nicht in meinen Stärken bin, weil ich da was zurückhalten muss, was einfach aus mir herausdringt.
Und da bist du jetzt im Beruflichen, weil du ja auch schon das gefunden hast, was dich ausmacht, wo du aufgehen kannst, was dir Erfüllung dann auch bringt. Und du schreibst aber auch in deinem Buch, das fand ich einen wichtigen Hinweis, dass man das ja auch auf das Private beziehen kann. Also wenn man jetzt so gar nicht weiß und du sagst ja, 70% in etwa haben da vielleicht noch kein Gespür dafür, dass man auch auf den privaten Bereich mal schaut. Was ist denn jetzt mal ganz unabhängig vom Beruf, weil man da ja häufig auch vielleicht nicht richtig eingesetzt ist und nicht an den Orten, wo die Stärken zum Ausdruck kommen. Was macht einem denn da Freude und wo vergisst man da die Zeit und wo ist man da so in seinem Element, ohne da jetzt gleich einen Beruf dahinter zu hängen oder jetzt eine Beziehung, aber einfach mal eine Beschäftigung, etwas, ja, ohne das jetzt gleich zu benennen, aber zu sagen, das ist eine Beschäftigung, ein Tun, das bereitet mir Freude.
Da sprichst du ein ganz wichtiges Wort an. Ich könnte mir vorstellen, aber das ist wissenschaftlich nicht gestützt. Ich könnte mir vorstellen, wenn du Menschen aus diesen 70%, die ihre Stärken nicht benennen können, sie ergo nicht einsetzen können, nicht in den Flow kommen können. Wenn du sie fragen würdest, ja, was machst du denn, um deine Stärken rauszufinden? Gerne im Privatleben. Dann, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht auch gar nicht so viel kommt. Also, dass Menschen zwar schon Interesse daran haben, ihre Stärken herauszufinden, aber dann doch lieber nichts Neues ausprobieren möchten. Also, weil du gesagt hast, das Tun, ins Tun kommen. Und das ist schon wichtig. Also, das finde ich, aber das sind halt auch wieder Menschen, die in ihrem Clifton Strength Finder bestätigt bekommen haben oder sind es via Stärkentest oder Big Five. Es gibt da wirklich ganz, ganz viele, aber der Clifton Strength Finder wird immer wieder positiv erwähnt. Das sind halt meistens Menschen, die das rausfinden wollen, die bestätigt bekommen, dass sie eben Learner sind, dass sie gerne lernen, dass sie eine Neugier mitbringen, was auch Stärken sind, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass schon ein gewisser Teil derjenigen, die ihre Stärken nicht kennen, nicht zu den Lernern und nicht zu den Neugierigen gehören. Aber wenn wir nicht mutig sind, wenn wir nichts Neues ausprobieren, wenn wir uns selber nicht challengen, da sind wir auch beim Thema Ziele im Privatleben oder auch im Berufsleben, dann werden wir vielleicht bis an unser Lebensende nicht rausfinden, was wirklich unsere Stärken sind. Und das wäre natürlich schade. Es wäre ein Riesenverlust an Lebensqualität.
Ich versuche das gerade mit deiner Aussage von vorhin zusammenzubringen. Du sagst, du hältst nicht so viel von der Führungskraft als Coach. Wenn ich jetzt aber mit meinem Mitarbeiter in solche Gespräche gehe und diese Stärken auch versuche, erstmal herauszufinden und ihn dann entsprechend einzusetzen, ist das doch schon auch diese Rolle, oder?
Genau,
Oder was, womit
genau.
tust du dich schwer bei dieser Coach-Rolle?
Wenn wir zurückspulen würden jetzt im Podcast, Hanna, ich habe gesagt, eine Ausnahme würde ich machen und das ist dann, wenn es um die Stärken geht. Aber weißt du, ganz viele Führungskräfte aktuell machen Coaching-Ausbildungen. Und natürlich willst du, wenn du eine Coaching-Ausbildung machst, willst du was? Coachen. Ich finde aber, dass die Kollegin, der Kollege, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter nicht der richtige Ansprechpartner dafür sind. Das kann ich im privaten Umfeld mitmachen, mit Menschen, die sich darauf einlassen. Oder ich kann ein Businessmodell draus machen, kann eine Coaching-Therapie aufmachen. Aber ich würde die Dinge, die ich mir angeeignet habe, würde ich jetzt nicht alle im Unternehmenskontext ausprobieren. Außer Stärkendetektiv, nachfragen, hingucken, was ist es, was aus den Mitarbeitern herausdringt, was die ausleben möchten und was sie Energie kostet, wenn sie es zurückhalten. Weil das eben dann im Mitarbeitergespräch durchaus ein sehr erhellender Moment für beide Seiten sein kann. Ein kleines Beispiel nur. Ich war letztes Mal in der Automotivbranche, in der Automobilbranche in Baden-Württemberg. Da war eine Mitarbeiterin bei mir, die hat jetzt gewechselt. Die war vorher im Einkauf. Die war todunglücklich. Die war einfach da nicht gut aufgehoben, war todunglücklich. Jetzt ist sie im Marketing, blüht auf, strahlt, war mit Freude bei diesem Workshop dabei. Anderes Beispiel, auch eine junge Mitarbeiterin, die war dann wirklich bei mir, aber sie ist ja nicht meine Mitarbeiterin, sondern die kam zu mir, zum Karrierecoaching und war kreuzunglücklich. Der Klassiker, Sonntagnachmittag Bauchschmerzen, weil am Montag muss ich wieder in die Arbeit. Dann haben wir uns hingesetzt und das ist das Schöne an Coaching im Business. Also wenn ich als Coach, nicht eine Mitarbeitercoach, sondern das ist wichtig herauszuarbeiten, sondern eben jemand, der freiwillig kommt und sagt, du könntest du mal gemeinsam mit mir auf ein paar Punkte gucken. Die war auch im Einkauf tätig, war auch todunglücklich. Und im Coaching hat sich herausgestellt, dass sie etwas macht, was bei ganz, ganz vielen Menschen nur semi-beliebt ist. Sie ist im Privatleben wahnsinnig gern in den sozialen Netzwerken unterwegs. Sie postet wahnsinnig gern. Ich habe ein paar Sachen auch angesehen. Die macht das wirklich großartig. Ganz, ganz kreativ. Ein ganz aufgeschlossener, aufgeweckter Mensch. Und dann ist irgendwann mir im Coaching bewusst geworden, dass das, was in ihrem Privatleben ja eine Stärke zu sein scheint, nämlich Social Marketing, Social Media, Texten schreiben, Videos machen, dass sie das doch genauso gut im Business-Kontext machen könnte. Und es war im global operierenden Konzern. Und deswegen ist sie aus dem Einkauf, hat sie gewechselt, ist jetzt im Marketing tätig, zuständig für Social Marketing, für Social Media, blüht auf, wächst im Unternehmen und ist hochmotiviert.
Ach, schön, schön. Ja, das sind so Geschichten, die uns zeigen, dass es so wichtig ist, dass man das Bewusstsein für sich selbst hat und über das, was man gut kann und das dann halt auch einfach einsetzt. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist das systematische Coachen für dich die Schwierigkeit? Also dieses Coachen, das
Nein, ich will
Coaching.
nicht von meiner ich will
Weil,
nicht von meiner Führungskraft gecoacht werden.
ja.
Ich finde, eine Führungskraft sollte ganz klar sagen, was sie erwartet von mir als Mitarbeiter. Aber ich möchte nicht missbraucht werden von der Führungskraft und ungewollt gecoacht werden.
Was verstehst du unter Coaching? Also ich versuch's noch klar zu bringen, weil manche Teile von Coaching, also im Sinne von derjenige, der mit Fragen arbeitet, der andere Menschen dazu bringt, auch in eine Selbstwahrnehmung zu kommen und nicht immer nur auf das Feedback von anderen angewiesen zu sein. Es hat ja viele Aspekte auch, die durchaus dienlich sein können. Welche sind die, wo du sagst, das braucht's nicht?
Also spätestens dann, wenn die Führungskraft sagt, ich bin keine Führungskraft mehr, sondern Coach, obwohl sie eigentlich Führungskraft ist, spätestens dann beginnt es für mich problematisch zu werden. Das natürlich gewisse Elemente, aber ganz ehrlich, gewisse Elemente aus dem Coaching sind gewisse Elemente aus der Rhetorik.
Ja.
Also, weißt du,
Ja.
Nachfragen, die Königsfragen, die W-Fragen, um an den Kern zu kommen, was ist dem anderen wirklich wichtig? Das ist Kommunikation. Das hat aber mit Coaching und ich probiere jetzt so ein paar Techniken aus, die ich gelernt habe. Das hat damit nichts zu tun. Das ist Rhetorik, das ist Kommunikation.
Wo ist die Schnittmenge zum Positive Leadership? Weil das interessiert mich total, was da dahinter steckt und was für eine Philosophie vielleicht auch damit in Verbindung steht.
Also Positive Leadership ist die Antwort auf die Forschungsfrage, wie blühen Menschen auf, also Mitarbeiter auf, wachsen im Unternehmen, wachsen mit dem Unternehmen, wachsen aber auch im Unternehmen und bleiben gern im Unternehmen. Also Positive Leadership ist jetzt keine Happyology, sondern nach dem Motto, Mensch, Baumgartner, zeig mir mal ein paar schmutzige Tricks, wie ich meine Mitarbeiter motivieren kann, damit die lieber in die Arbeit gehen. Sondern Positive Leadership ist wirklich eine Haltung, ist eine Einstellung, ist der humanistische Ansatz. Weil eins ja auch nachvollziehbar ist, wenn Menschen mehr Spaß in der Arbeit haben als zu Hause, gehen sie gerne in die Arbeit. Also, welche Rahmenbedingungen kann ich als Führungskraft herstellen, damit die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass sie aufblühen und mit dem Unternehmen wachsen? Und da gibt es im Endeffekt fünf Nährstoffe, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter eben aufblühen und wachsen. Und wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, über positive Emotionen. Es gibt das PERMA-Modell. Und das P steht eben für positive Emotionen. Und jede Führungskraft, die nach Positive Leadership führen möchte, was eigentlich nur ein Update ist, auf ein bereits bestehendes Führungsmodell, das es ja in allen Unternehmungen, in allen Abteilungen gibt. So ein Refresher eigentlich, Positive Leadership. Jede Führungskraft kann sich die Frage stellen, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter positive Emotionen erleben dürfen? Das war das Thema Wertschätzung, worüber wir ja vorher gesprochen haben, ne? Also was trage ich als Führungskraft wirklich dazu bei, dass meine Mitarbeiter Wertschätzung erleben dürfen? Was trage ich als mit als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter Freude bei der Arbeit erleben dürfen? Da gibt es eben diese 3 zu 1, diese 5 zu 1. Wir haben vorher darüber gesprochen. 5-mal so viele positive Emotionen wie auf der anderen Seite eben negative Emotionen, Fehlerbenennung, Kritik, alles, was dann auch dazugehört. Beides ist wichtig. Und da gibt es auch, wenn Führungskräfte das hin und wieder vergessen, dass nicht gelobt ist, geschimpft genug, nicht mehr funktioniert, gerade bei der jetzigen Generation. Da gibt es auch mittlerweile ganz gute Möglichkeiten. Teams, glaube ich, hat eine App, die heißt Praise, also du wirst tagtäglich daran erinnert, habe ich denn heute schon jemanden gelobt? Bei Google, glaube ich, heißt es Kudos. Also da kann sich die Führungskraft nochmal, weil auch Führungskräfte wirklich viele Hüte aufhaben, wirklich viel zu tun haben im Laufe eines langen Tages, kann sich automatisiert nochmal daran erinnern lassen, Mensch, wäre doch mal wieder schön, wenn ich meine Mitarbeiter wertschätzen könnte, wenn ich sie einfach sehen könnte und denen Feedback auf die Leistung geben könnte. Also positive Emotionen. Was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass bei meinen Mitarbeitern positive Emotionen entstehen können? Das E steht für Engagement und da geht es um die Stärken eben. Also was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter A, ihre Stärken erkennen und B, entsprechend ihren Stärken eingesetzt sind. Und da gibt es eine total spannende Studie. Ich habe das Buch jetzt gerade nicht da, aber da ging es um Stärken. Und da gibt es vom Gallup-Institut 2011, also nicht die, Hanna, du kennst die auch und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wir werden ja immer wieder jedes Jahr mit dieser Umfrage konfrontiert, wie viele Mitarbeiter innerlich gekündigt haben. Nein, es ist eine andere Studie, nämlich da wurde das Mindset von Führungskräften erhoben. Weltweite Studie, 190, 197 Länder, da wurden Führungskräfte befragt und man hat festgestellt, dass es einen, wenn nicht sogar zwei große Missverständnisse gibt beim Thema Umgang mit Menschen im Unternehmen, Umgang mit Mitarbeitern. Also Prämisse Nummer eins, ein Großteil der Führungskräfte hat gesagt, jawohl, dem stimme ich zu, der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen ist in seinen größten Schwächen. Also der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen liegt in seinen oder ihren größten Schwächen. Jetzt, wenn eine Führungskraft das Mindset hat, eine gute Führungskraft, kein Führungskräfte-Bashing. Wenn, ich sage auch immer, wenn euch irgendjemand erzählt, wie Führung angeblich funktioniert, so eine dahergekommene Koryphäe, dann jagt den vom Hof, denn er ist ein Lügner. Führung ist komplex. Wenn ein Unternehmen aus mehr als einem Mitarbeiter besteht, beginnt es schon schwierig zu werden. Das ist einfach so.
Das ist ein
Also ein
wichtiger
Großteil. Was meinst du?
Hinweis, ja. Es gibt ja auch dann oft so
Ja.
die 5 Regeln und die 3 Dinge, die du tun musst, und dann ist alles erledigt und du bist wirklich,
Genau.
ja. Ja, wenn es so einfach wäre, gell, dann würden es alle tun.
Ja, so nach dem Motto, Führung ist ganz einfach nach all dem, was man so liest. Also ein Großteil der Führungskräfte hat gesagt, jawohl, dem stimme ich zu. Wenn jetzt eine gute Führungskraft, und nochmal, eine gute Führungskraft, jede Führungskraft versucht da auch nur das zu geben, was sie geben kann, mit den Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen. Und jetzt, wenn eine gute Führungskraft das Mindset hat, dass der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Mitarbeiters in seinen größten Schwächen liegt, dann wird die gute Führungskraft mit hoher Wahrscheinlichkeit A, versuchen herauszufinden, was sind die größten Schwächen in B, dem Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, B, darauf aufbauen, weiterentwickeln und C, dann da im Unternehmen einsetzen, wo der Mitarbeiter halt halbwegs dann am besten hinpasst. Und jetzt kommt's, und das ist mir eben extrem wichtig, auch im Positive Leadership. Es ist kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl als auch. Jetzt, wenn aber eine gute Führungskraft auch das Mindset hat, dass ein großer Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen in seinen größten Stärken liegt, dann wird diese gute Führungskraft auch versuchen herauszufinden, was die größten Stärken der Mitarbeiter sind, darauf aufbauen, die Mitarbeiter weiterentwickeln und sie da im Unternehmen einsetzen, wo genau diese Stärken benötigt werden. Also Positive Leadership, und das finde ich das Schöne daran, da steckt eine handfeste Wissenschaft dahinter. Positive Leadership ist nicht defizitorientiert, sondern stärkenorientiert. Positive Leadership ist keine Frage der Anpassung nach dem Motto, wir schnitzen lang genug an den Mitarbeitern rum, bis sie halbwegs an ihre Position passen, sondern eine Frage der Passung.
Das ist das E, das Engagement, oder? Das also
Ja,
P.
genau.
Okay, die
Genau.
positiven Gefühle, die Wertschätzung, die Frage, wie kann ich meinen Mitarbeitern ja die schönen Gefühle sozusagen ermöglichen am Arbeitsplatz? Wie kann ich sie stärkenorientiert einsetzen? Und dann sind wir beim R.
Genau. Das R steht für Relationship und die Frage für eine Führungskraft lautet da, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter, dass in den Teams tragfähige Bindungen entstehen können, dass tragfähige Beziehungen entstehen können. Gibt es Formate der Begegnung? Und gerade angesichts von Remote-Work wirklich eine Riesenherausforderung für ganz, ganz viele Führungskräfte, für ganz, ganz viele Unternehmen aktuell. Also gibt es Formate der Begegnung, dass die Mitarbeiter sich wirklich austauschen können, dass sie feststellen können, wir teilen dieselbe Freude, aber auch dasselbe Leid. Allein das ist schon wahnsinnig wichtig. Other people matter. Und ich habe ein Beispiel aus der Corona-Zeit mitgebracht. Da habe ich einen jungen Unternehmer getroffen, 20 Mitarbeiter, IT-Branche. Und ich sage zu ihm, und Christian, wie läuft es bei dir im Unternehmen? Sagt er, beschissen, Entschuldigung, nicht gut, hat er gesagt. Und das war zu Zeiten des Lockdown. Dann sage ich zu ihm, oh, was ist denn los? Sagt er, höchster Krankenstand seit Gründung meines jungen Unternehmens. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber Christian, die ganzen Programmierer, die sind ja im Homeoffice jetzt bei dir, die müssen doch eigentlich glücklich sein, weißt du, so Stereotyp, nur so, ich da programmiere im dunklen Keller, wenig soziale Kontakte, da fühlen sie sich wohl, ganz, ganz schlimmer Stereotyp von mir. Und dann sagt er, nee, höchster Krankenstand seit Gründung des Unternehmens, weil nämlich die Mitarbeiter, die sind reihenweise krank geworden, weil ihnen die sozialen Kontakte gefehlt haben. Mitarbeiter, Durchschnittsalter 32, da war der Kollege, die Kollegin war wirklich der Familienersatz. Und der hat mit einem Mal gefehlt. Und das war eine Riesenaufgabe, eine Riesenherausforderung für diesen Unternehmen. Also was trage ich dazu bei, dass meine Mitarbeiter da tragfähige Bindungen entstehen können? Gibt es zum Beispiel Elternabende? Das ist auch so ein tolles Format hier von der großen Agentur in München. Elternabende, dass man sagt, okay, pass auf, liebe Eltern, wir kümmern uns um eure Kinder, wir stellen euch einen Babysitter und ihr könnt euch einfach mal austauschen an dem Abend, was euch so bewegt, wie ihr Beruf und Familie unter einen Hut bekommt. Und dann kocht man vielleicht noch zusammen. Auch das ist ein Format der Begegnung. Also, und Remote, auch eine große Herausforderung für viele Unternehmen momentan. Es gibt hier ein Medienunternehmen in München, die haben den Miteinander-Mittwoch. Die haben den Miteinander-Mittwoch. Gibt genauso Remote-Work, aber Mittwoch, all hands on deck. Da sind die Homeoffices verwaist und der Parkplatz, der Firmenparkplatz ist voll. Da trifft man sich zum Frühstück und man arbeitet Minimum einen Tag gemeinsam. Das ist einfach so festgelegt. Minimum einen Tag gemeinsam in Präsenz vor Ort im Unternehmen. Und das ist extrem wichtig, dass uns die Teams nicht wegbrechen.
Das heißt, da geht es darum, wenn ich dich richtig verstehe, Routinen oder in irgendeiner Form Tage, Stunden, weiß nicht, Gewohnheiten zu etablieren, die für diese Begegnungen sorgen.
Genau, und gerade bei Miteinander Mittwoch auch um eine gewisse Klarheit, dass man sagt, okay, wir haben den Deal so und so viele Tage remote, aber wir haben auch den Deal, ich will das Commitment von euch, liebe Mitarbeiter, dass ihr auch so und so viele Tage in Präsenz eben an Bord seid.
Ja, die Beziehung, Relationship. Okay, dann sind wir
Genau.
beim M.
Dann sind wir beim M. M-Meaning. Das M steht für Meaning, mittlerweile auch für Mattering, also machen die Mitarbeiter den Unterschied oder lasse ich es als Führungskraft zu, dass die Mitarbeiter auch wirklich den Unterschied machen dürfen? Also dürfen sie sich einbringen? Und lasse ich es zu und attestiere ich das auch den Mitarbeitern, dass sie wirklich den Unterschied machen? Oder sage ich, jeder hier im Team ist ersetzbar? Das wäre natürlich genau das Gegenteil von dem. Und da geht es um den Arbeitssinn. Also, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter wirklich Sinn in ihrer Tätigkeit erkennen? Kommuniziere ich den Sinn? Es gibt eine Umfrage unter Reinigungskräften, zum Beispiel in Krankenhäusern. Da wurden die Reinigungskräfte gefragt, macht denn eure Arbeit Sinn? Und da hat ein Teil der Reinigungskräfte gesagt, na ja, also meine Arbeit macht jetzt nicht wirklich Sinn. Ich ernähre halt meine Familie. Wobei ich mir dann dachte, na ja, aber das macht ja auch Sinn, die Familie zu ernähren, aber der Teil der Befragten haben den Sinn in ihrer Tätigkeit nicht so formulieren können. Und es gab aber auch genauso viele innerhalb dieses Reinigungsteams, die gesagt haben, jawohl, meine Arbeit macht durchaus Sinn, weil ich einen wesentlichen Beitrag zur Patientengesundheit beitrage. Im privaten Kontext das Thema Sinn. Es sind wahnsinnig viele auf der Suche nach dem Sinn des Lebens aktuell, habe ich das Gefühl. Es ist komme auch immer wieder im Coaching, ja, ich suche nach dem Sinn des Lebens, dann sage ich, Mensch, du suchst nach dem Sinn des Lebens. Da haben sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen. Aristoteles, die ganzen Großen, die Dichter haben sich da, die haben den Sinn des Lebens auch nicht gefunden. Geht es denn vielleicht eine Etage tiefer? Muss es denn gleich der Sinn des Lebens sein? Geht es denn nicht in die Etat, der Purpose? Ne? Alle sind auf der Suche nach dem Purpose und alle sind verzweifelt, wenn sie den Purpose nicht finden, was ja wirklich auch die frustrierende Geschichte ist, wenn du was suchst, aber nichts findest. Dann sage ich immer, geht es vielleicht auch eine Etage tiefer? Wäre es vielleicht eine Option, dass wir, wenn wir darüber sprechen wollen, dass du nicht nach dem Sinn des Lebens suchst, sondern nach Sinn im Leben? Da gehen erstaunlich viele dann ins Ehrenamt. Und das ist dann der Ausgleich zu einer Tätigkeit vielleicht, die ihnen nicht so viel Sinn verspricht. Das ist dann der Ausgleich eben zu dieser Tätigkeit im privaten Umfeld, dass sie eben bei der Feuerwehr oder beim Roten Kreuz oder bei einer sozialen Einrichtung oder dass sie Butterbrote schmieren oder in die Obdachlosenhilfe gehen. Das ist so der Ausgleich dann.
Wie kann man denn konkret als Führungskraft einen Sinn vermitteln? Wie kann man sich das vorstellen?
Also, ja. Indem ich überlege, hat das eine Bedeutung, was wir hier machen, oder ist das einfach nur Business? Also steckt ein bisschen mehr dahinter. Und wenn man sich auf dieses Gedankenexperiment einlässt, vielleicht sogar auch mit den Führungskräften gemeinsam, dann glaube ich, gibt es ganz wenige Branchen, ganz wenige Produkte und Dienstleistungen, bei denen man zum Ergebnis kommt, nee, das ist alles völlig sinnlos. Ich möchte ein Beispiel nennen. In meiner Moderation bei Antenne Bayern. Also, was ist ein Moderator, der moderiert? Der steht da im Sendestudio und moderiert. Und hin und wieder spielt er Musik und dann drückt er Werbung ab. Das wäre total sinnlos. Das wäre eine total sinnlose Angelegenheit. Und ich habe dann auch mal überlegt, was ist denn der Sinn eines Radiomoderators? Kann er einen gesellschaftlichen Beitrag zum Beispiel leisten? Das war in der Corona-Zeit, dass mir bewusst geworden ist, jawohl, der Sinn eines Radiomoderators, es gibt einen Sinn in der Tätigkeit eines Radiomoderators, weil es zum Beispiel nicht notwendig ist, dass der Radiomoderator sich als weiterer Virologe positioniert und die Stimmung noch aufgeheizter macht. Also mir ist bewusst geworden in dieser Corona-Zeit, dass ich als Moderator durchaus die Möglichkeit habe, einen positiven Impact auf die Gesellschaft auszuüben. Und zwar nicht, indem ich der Gesellschaft meine Meinung aufdrücke. Nicht indem ich noch mehr Öl ins Feuer gieße, sondern indem ich zum Beispiel sage, okay, das Thema ist eh präsent in den Nachrichten, weil es wichtig ist. Dann nehme ich mich als Moderator aber zurück und fange nicht auch noch an, über dieses Thema zu sprechen, weil es ja eh schon so kontrovers diskutiert wird. Den nächsten Schritt habe ich überlegt, was braucht die Gesellschaft momentan? Und habe festgestellt, die Gesellschaft in dieser wirklich schwierigen Zeit, das war wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit für ganz, ganz viele Menschen, sie kann nicht mehr lachen. Es fehlt die Leichtigkeit. Naja, aber wenn meine Stärke eh im Bereich Humor vielleicht liegt, dann wäre es doch eine schöne Gelegenheit, diese Stärke auszuspielen und die Gesellschaft damit versuchen zumindest, lässt sich auch nicht jeder drauf ein, aber versuchen zumindest ein Stück weit zu verbessern, ein bisschen mehr positive Energie in die Gesellschaft zu geben. Und das fand ich gerade in diesen Krisenzeiten, fand ich das durchaus sinnvoll.
Das ist so ein schöner Ansatz, wirklich zu sagen, dass dieser große Sinn, ob jetzt auf einer ganz großen Purpose-Ebene oder auf einer ein bisschen niedrigeren, dass man sagt, der ist eigentlich zurückzuführen auf unsere Stärken. Da sind wir wieder bei dem Thema. Was kann ich gut? Was macht mir Freude? Und wie entsteht aus diesen Stärken ein Beitrag? Und dieser Beitrag ist ja dann ein kleines Puzzleteil für etwas Größeres. Den Sinn so ein bisschen runterzubrechen und nicht immer so dieses große, das große Why, der große Purpose, die große Vision. Wie du zu Recht sagst, da gibt es Menschen, die haben Schwierigkeiten auch vielleicht in dieses große Denken, gar nicht, weil sie es sich nicht zutrauen, sondern weil da vielleicht einfach ein großes Fragezeichen ist und man gar keine Anknüpfungspunkte hat.
Und es ist demotivierend. Es ist einfach frustrierend, wenn man auf der Suche nach etwas ist. Und es wird einem ja auch suggeriert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also je höher der Social Media Genuss, desto verzweifelter wird man da mal, weil man denkt, ja, aber die haben ihren Sinn gefunden und die sind jetzt der Perfektion noch ein Stück näher gekommen. Naja, in der Realität sieht das in aller Regel auch ein bisschen anders aus. Dann ist es nicht mehr ganz so rosafarben und nicht mehr ganz so perfekt. Ne?
Ja. Ja, es spricht viel dafür, weniger im Außen zu sein und mehr sich mit sich selbst zu befassen.
Ja, und auch Hanna, auch so ein Ding zum Thema positive Emotionen. Ist es auch völlig in Ordnung, mal die Nachrichten nicht zu konsumieren? Viele trauen sich nicht, weil sie Angst haben, ja, aber ich muss doch die Nachrichten konsumieren, damit ich mitreden kann. Naja, du kriegst ja die Nachrichten trotzdem mit, aber du musst ja nicht die volle Dröhnung geben. Es ist auch völlig in Ordnung, die Push-Nachrichten auszuschalten. Es ist auch völlig in Ordnung, mal eine Woche lang keine Social-Media-Kanäle zu bespielen oder passiv zu konsumieren. Nachrichten, Eskapismus vom Englischen to escape. Es ist eine gute Coping-Strategie, wenn man selber vielleicht gerade nicht so positiv drauf ist momentan, weil einem das Umfeld halt viel Denkarbeit auf die Schultern gelegt hat. Nachrichten-Eskapismus, einfach mal die Nachrichten nicht konsumieren, einfach mal wirklich ja, bei sich zu sein. Mehr bei sich und weniger im Außen.
Jetzt haben wir noch das A, Paul. Das darfst du uns noch.
Ja, das A steht für Accomplishment, Zielerreichung und Zielerleben und Erfolgserleben. Das A steht für Accomplishment, Zielerreichung und Erfolgserleben. Also was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter ihre Ziele kennen? Aber nicht nur das, sondern auch ganz klar, ein Ziel muss ja erreichbar sein. Was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass die Mitarbeiter diese Ziele auch wirklich erreichen können? Also stimmen die Rahmenbedingungen oder sind die Ziele vielleicht auch zu sportlich? Sind sie einfach von einem anderen Stern? Und Ziele sind wichtig, also wer nicht zielt, trifft nichts. Und ich empfehle zum Beispiel sowohl Mitarbeitern als auch Führungskräften immer wieder mal weniger To-Do-Listen zu machen und mehr Tada-Listen zu machen. Sich mal hinzusetzen und zu gucken, was habe ich heute alles erreicht, um in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und wenn du dich am Abend einfach mal hinsetzt und eine Tada-Liste machst und wirklich alles draufschreibst, was du an Zielen, die können noch so klein sein, das kann noch, ich habe die Steuererklärung erledigt oder ich habe den Brief zur Post gebracht oder das Paket. Also, und seien die Ziele.
Steuererklärung ist aber doch ein sehr großes Ziel.
Ja, die einen sagen so, die anderen so. Du darfst auch gerne ein großes Ziel draufschreiben. Wichtig ist nur zu sehen und nehmt euch lieber zwei DIN A4 Blätter, weil ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit aus allen Wolken fallen werdet, was ihr im Laufe eines langen Tages so alles an Zielen erreicht habt. Und das geht auch schon so ein bisschen in dieses Erfolgserleben rein. Das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist, wenn hinter dem laufenden Projekt noch fünf weitere Projekte bereits lauern. Und deswegen ist es wichtig, ich nenne das die Innehaltestellen. Also einfach mal innezuhalten, sich hinzusetzen, die Tada-Liste zu machen und sich dann zum Beispiel auch belohnen, ganz bewusst. Und wenn man das gemacht hat, dann, oder Dankbarkeitstagebuch geht genauso, ne? Geht wieder ein bisschen in Richtung positive Emotionen, aber auch, was war heute schön, sich am Abend hinzusetzen, was war heute schön oder welche drei Dinge waren heute schön? Und um in die Selbstwirksamkeit zu kommen, was habe ich konkret dazu beigetragen, dass ich diese drei Dinge als schön empfinden durfte? 5 Tage lang Zeitinvest, 5 Minuten und dann in sich reinhorchen. Ist meine Zufriedenheit gestiegen? Ist meine Dankbarkeit gestiegen? Fühle ich mich besser? Fühle ich mich selbstwirksamer, als wenn ich es nicht gemacht habe?
Ach schön, das gefällt mir, dieses Akronym PERMA, die PERMA-Führung. Siehst du, hab ich neu gelernt und ist in der positiven Psychologie verhaftet, sagst du. Also das ist so der Überbau.
Kommt ursprünglich aus der positiven Psychologie, einer Teildisziplin der klinischen, der pathologischen Psychologie. Und der Urvater ist Dr. Martin Seligman, einer der einflussreichsten Psychologen Amerikas, der Gründervater der positiven Psychologie. Denn der ist in der klinischen Pathologie verhaftet gewesen über Jahrzehnte und hat gesagt, Mensch, das ist doch eigentlich total schade. Oder es ist gut, wenn wir Menschen von -10 auf 0 bringen. Also wenn wir denen wieder ein weitestgehend gutes Leben bieten können mit den Möglichkeiten, die die Psychologie zur Verfügung stellt. Aber sagte, es ist auch ein herber Verlust, wenn wir die dann bei null belassen und ihrem Schicksal überlassen. Wie toll wäre es denn, wenn es eine Ergänzung zur klinischen, zur pathologischen Psychologie geben würde, nämlich die positive Psychologie? Wie toll wäre es, wenn wir Menschen von 0 auf +10 bringen würden? Und in dem Zusammenhang ist eben das Perma-Modell entstanden und aus positiver Psychologie, aus diesem Perma-Modell, ist dann Perma-Lead entstanden, also Positive Leadership, Perma-Lead. Ganz viele Forscher weltweit sind da dran. Und einer der besten im deutschsprachigen Raum ist Professor Dr. Markus Ebner mittlerweile, Professor Dr. Markus Ebner von der Universität Wien und Klagenfurt, der da wahnsinnig viel Forschungsarbeit geleistet hat und auch nach wie vor leistet.
Spannend, lieber Paul. Jetzt sind wir eingestiegen mit deinem Buch. Oma wäre ein verdammt guter CEO, sind irgendwie über die positive Psychologie hin zu dem Perma-Modell gekommen. Lass uns nochmal zum Abschluss auf das Buch zurückkommen. Wir haben ja viele, oder ihr habt das gemacht, gemeinsam du und dein Co-Autor, viele Eigenschaften und Fähigkeiten der, ich sag mal, der älteren Generation herausgearbeitet, die auch im aktuellen Führungskontext hilfreich sind. Einfach nur, damit wir so ein vollständiges Bild auch haben. Was würdest du sagen? Du hast dich jetzt so lange mit diesem Thema beschäftigt. Was ist denn von jüngeren Generationen, also von Menschen, die jetzt gerade heranwachsen, die jetzt gerade ins Berufsleben einsteigen, was haben die für Fähigkeiten, die möglicherweise die Oma oder der Opa nicht hatten, also die denen gefehlt haben, was noch einfach eine schöne Ergänzung ist? Weißt du, dass man sagt, man hat einfach unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Stärken. Und für mich, so in meiner idealen Welt, wäre das doch schön, man würde die alle zusammenbringen und würde dann voneinander lernen, weißt du?
Das wäre natürlich perfekt. Das wäre vielleicht dann das nächste Buch, was die junge Generation an die ältere Generation weitergeben möchte. Es wäre aber wirklich mal ein schöner Versuch. Ich habe auch mal überlegt, wirklich einmal im Jahr bin ich an der Universität hier an der TU, an der Technischen Uni in München hier in Garching im Forschungszentrum draußen. Und ich habe wirklich schon mal überlegt, weil hier in München gibt es auch, ja, heißen die Seniorinnen, die Kuchen backen. Kuchentratsch?
Würde passen.
Ja, die beiden zusammenzubringen und daraus ein Podcast-Format oder einen kleinen Film zu machen oder wirklich ein Buch draus zu machen, weil das wäre dann richtig spannend. Hanna, ich kann dir die Frage nicht beantworten, was die junge Generation hat, was die ältere vielleicht brauchen könnte oder was die nicht hatte. Das, glaube ich, ist so individuell, aber ich glaube, dass es mehr Gemeinsamkeiten gibt, als wir vermuten würden. Ich glaube zum Beispiel, wenn du mit der jungen Generation oder wenn sich die ältere Generation, Oma, Opa, mit der jungen Generation über Werte austauschen würden, dass die junge Generation ganz oft nicken würde. Ich glaube, wenn die ältere Generation, Oma, Opa, mit der jungen Generation über Optimismus sprechen würde, ich glaube, dass die junge Generation ganz oft zustimmend nicken würde. Wenn es darum geht, um Stärken. Es war ja oft so, dass die Großeltern auch diejenigen waren, die Enkelkinder ermutigt haben. Probier das doch mal. Wo die Eltern vielleicht gesagt haben, Mann, bist du verrückt? Auf welche Ideen bringst du denn das Kind? Aber es waren eher die Großeltern, die ermutigt haben und gesagt, komm, mach's einfach, trau dich einfach. Also ich glaube, dass da wesentlich mehr Gemeinsamkeiten da sind, als man im ersten Moment vermuten könnte.
Ja, und dass alle eben ihre eigenen Stärken, je nachdem in welcher Generation sie eben auch groß geworden sind. Du hast vorhin das Umfeld beschrieben, dass das eine zentrale Rolle spielt, dass man alleine aus diesem Umfeld, aus dieser Zeit und aus dem Alter heraus auch Stärken mitbringt, die jemand anderes vielleicht in der Form gar nicht haben kann, sage ich jetzt mal. Und umso schöner ist es halt, wenn ein diverses Umfeld auch entsteht und so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und dann voneinander lernen. Das ist immer so mein Bild davon. Ich habe noch mal den Impuls mitgenommen und das vielleicht zum Abschluss auch mit älteren Menschen ins Gespräch zu gehen. Das habe ich in deinem Buch immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, als ich es gelesen habe, dass ich sage, wir können so viel von dieser Generation lernen. Und das müssen ja jetzt nicht ganz konkrete Fähigkeiten sein, die wir uns abschauen. Darf es natürlich auch, aber es kann auch einfach sein, dass wir mal uns ein paar Geschichten anhören und dass wir uns mal Zeit nehmen, einfach nur zuzuhören und einfach nur mal zu schauen, was haben diese Menschen damals erlebt, wie wurden die geprägt und vielleicht dann auch so ein bisschen Dinge abzubauen in sich, wo man manchmal vielleicht auch mit den eigenen Eltern oder Großeltern vielleicht unzufrieden ist oder sagt, oh, das gefällt mir gar nicht, die machen das ganz anders als ich, dass man ein bisschen Verständnis auch aufbringt für das, was die erlebt haben. Hat mich das nochmal inspiriert, einfach in den Austausch zu gehen. Vielen Dank, Paul. Das
Schön. Danke
lieb.
dir, liebe Hanna.
Dann ganz lieben Dank für das Gespräch, Paul. Ich habe nicht nur durch die Lektüre von deinem Buch, sondern auch jetzt wieder sehr viel gelernt. Werde das Perma-Modell mir im Detail mal anschauen, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch gut zu meiner Arbeit passt. Und ja, ich bin ganz dankbar und ganz beseelt über das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank dir, Hanna. Und gerade eines deiner Themen, Respekt, wenn etwas eine positive Emotion ist. Oder Wertschätzung, dann ja wohl Respekt und diese Themen, mit denen du dich beschäftigst.
Ja, ich glaube auch, dass das eine Zukunft hat und dass es eine Notwendigkeit gibt, sich damit zu befassen. Umso mehr Wirksamkeit
Absolut.
stelle ich fest, um dann wieder auch dazu einen Schlusspunkt zu finden. Vielen Dank, lieber Paul.
Danke, Hanna.